auch nicht. Ah, gut, ja. Kein Problem. Okay, dann guten Morgen. Dann muss ich jetzt umstellen auf Schriftsprache. Ich spreche nicht so gut Schriftsprache, aber ich habe das auch schon gemacht. Darum, es wird schon gut gehen. Genau, kurz ein paar Worte zu mir. Das wurde ja gewünscht. Ich komme aus dem Amt, aus dem Säuliamt, Knonauer Amt. Es ist ja nicht so weit weg von hier. Und ich bin sehr dankbar, darf ich hier sein. Ich fühle mich wohl, mega cool. Ich habe eine Zimmermannslehre gemacht, bin dann noch 2 Jahre mit OM auf dem OM-Schiff gewesen, Logos Hope, für die, die das kennen, wenn nicht, ist auch okay. Und dann bin ich zurückgekommen, habe noch gearbeitet und diverse Sachen, aber jetzt bin ich gerade in TDS in Aarau, das ist ein theologisch-diakonisches Seminar in Aarau, genau. Das ist eigentlich einfach Theologie und Soziales kombiniert. Werde dann zum Sozialdiakon ausgebildet, aber was ich dann danach mache, ist bei mir immer noch ganz offen. Ich habe das einfach auch selbst bekommen und bin diesem Ruf, den ich im Herzen hatte, gefolgt. Genau, hey, ich fühle mich mega wohl hier. Es tut mir mega leid, aber ich habe sogar meine Schuhe ausgezogen. Ich hoffe, ihr stört euch nicht dabei. Wenn das okay ist. Und ich hoffe, dass das nicht das Einzige ist, was von mir in Erinnerung bleibt. Der Typ ohne Schuhe auf der Bühne. Genau, wenn es dich stört, dann tut es mir mega, mega leid. Okay, come on. Hey, ich werde heute über die Kraft Gottes sprechen. Und es ist ja eigentlich okay, dass man weiß, wer hier auf der Bühne steht, aber ganz ehrlich, mir ist es egal, wenn ihr euch nicht an mich erinnert, aber was ich will, ist, dass ihr so eine Begegnung mit dieser Kraft habt. Und das kann ich ja eigentlich nicht machen, da muss einfach Gott kommen. Und ich habe das einfach auf dem Herz, dass ich am Anfang noch bete und dass wir einfach diesem Gott begegnen heute Morgen. Ich kenne deine Situation nicht, wie gesagt, ich habe nur Markus gekannt und das über E-Mail, also ich kenne eigentlich niemanden hier, ich kenne deine Situation nicht, du kennst meine nicht, aber ich kenne den Gott, der uns in der Hand hält. Und ich glaube, dass er Großes tun kann, dass er Großes getan hat in der Geschichte und ich glaube, dass er heute noch Großes tun wird. Und darum ist es so schön, dass du da bist, es ist nicht ein Zufall, sondern wahrscheinlich will Gott heute was machen. Und darum gehe ich und predige ich, weil ich sehen will, wie Menschen befreit werden, weil ich sehen will, wie Menschen berührt werden von Gottes Liebe, von seiner Kraft. Darum lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich ehre dich für diese Gemeinde. Ich danke dir für eine Gemeinde, die im Gebet steht, für eine Gemeinde, die hungrig ist für dich. Und Vater im Himmel, heute Morgen, wir fragen, dass du deinen Geist nochmals neu ausgießt, dass du mit dieser Kraft nochmal kommst und Leben komplett veränderst. Ich bitte dich, wenn es Leute da drin hat, wo zögerlich sind mit dir, dass sie radikal für dich rennen dürfen. Ich bitte dich, wenn es Leute da drin hat, wo es im Herzen klemmt, wo sie nicht weiter wissen, ich bitte dich, dass du diesen Schatten von ihnen nimmst, dieses Grau von ihnen nimmst, mit deiner Liebe in ihr Herzen reinbrichst. O Vater im Himmel, ich weiß, du hast das in der Vergangenheit getan, ich weiß, dass du das heute noch tust. Aber so bitte ich heute Morgen nicht für wenig. Ich will nicht, dass es einfach ein Gottesdienst war, schöne Worte. Ich will, dass du aufkreuzt, Vater im Himmel. Und so bete ich für alle von uns. Ich bete für mich und mein Herz, Vater, kreuz auf. Wir brauchen dich, wir sind hungrig nach dir. Und ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, dass wenn wir darum bitten, um deinen Geist, dass du ihn uns geben wirst. Und dafür ehre ich dich. Im Namen Jesu bete ich das. Amen. Amen. Ja, warum? Ich will anfangen in Matthäus 22 und ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem und seit ich das gehört habe, geht mir das sehr nahe. Und es geht um Sadduzäer. Sadduzäer kommen zu Jesus, Matthäus 22, dann ab Vers 23. Diese Sadduzäer kommen und das sind Leute, sie sind eigentlich aus einer der höchsten Schichten, nicht die ganz höchste, wenn ich das richtig im Kopf habe, das sind die Pharisäer, die eigentlich so das Nonplusultra aus jüdischer Sicht waren. Dann waren noch die Sadduzäer, waren auch aber eine Gelehrtengruppe, aber sie hatten sich unterscheidend wesentlich in einem Punkt, also wahrscheinlich auch noch in vielleicht kleineren, aber ein Punkt war wesentlich: die Sadduzäer glaubten nicht an eine Auferstehung der Toten. Das war bei ihnen so ihr Ding. Und ich will das kurz vorlesen, dieser Abschnitt und diese 10 Verse, und dann darüber etwas sprechen. An jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, zu Jesus, die da sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder seine Frau heiraten und soll seinem Bruder Nachkommenschaft erwecken. Es waren aber bei uns 7 Brüder und der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommenschaft hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso auch der zweite und der dritte, bis auf den 7. Zuletzt aber von allen starb die Frau. Wessen Frau von den 7 wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle hatten sie. Und ich finde das spannend. Und jetzt kommt eine Antwort, wo es eigentlich auch um diese Kraft geht. Und als mir das mein, ja, er ist für mich so wie ein Mentor, ein Seelsorger, einfach ein Mann Gottes, der im Geist unterwegs ist, in der Schrift zu Hause ist. Zu ihm gehe ich ab und zu alle 2-3 Monate und wir haben dann Gespräche miteinander. Und er hat das zitiert und es hat mich berührt, weil ich das vorher, ich kannte das schon, die Geschichte und was dann passiert. Aber was Jesus hier sagt, finde ich so, boah, ich finde es so fundamental. Jesus gibt ihnen eine Antwort, die verblüfft mich. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, und jetzt kommt's, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Jesus gibt ihnen zur Antwort, sagt, ihr seid falsch. Ihr glaubt in diesem Punkt falsch, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Zum einen finde ich das sehr bemerkenswert, weil das Gelehrte sind in der Schrift. Und er sagt ihnen, ihr kennt die Schrift nicht. Zum anderen finde ich es aber krass, wie er dann anfügt und sagt, weil ihr die Kraft Gottes nicht kennt. Und ich sehne mich nach einer Kirche, die die Kraft Gottes wieder kennt. Ich sehne mich danach, dass wir Menschen wieder dürfen glauben, dass wir Lieder, die wir singen hier von Blinden, die geheilt werden, ich sehne mich danach, dass wir diese Kraft Gottes wieder erleben dürfen, für andere Menschen, aber auch für dich selber. Ich sehne mich danach, weil es so wichtig ist. Ich glaube, hier verbindet Jesus etwas so Geniales. Er sagt nicht, ihr kennt die Schrift nicht darum. Oder er sagt nicht, ihr kennt die Kraft Gottes nicht darum. Er sagt, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Für mich ist es klar, was Jesus hier sagen will, ist, für ein Leben mit Christus, ein Leben, das Gott gefällig ist, ihm nachjagen, wir müssen beides kennen. Wir müssen beides kennen. Es gab ich kann das Zitat nicht genau sagen, aber ein Pastor von Amerika hat so etwas gesagt wie, hey, wir müssen uns ausstrecken nach etwas Neuem, eine neue Taufe im Heiligen Geist. Wieder etwas Neues, dass wir diese Kraft sehen. Sonst werden wir lehrmäßige Entschuldigungen machen, warum wir es nicht haben. Und ich finde das so krass, ich studiere Theologie. Freunde, es gibt, das ist etwas, das verstehe ich nicht, es gibt so viele verschiedene Theologien. So viele verschiedene Theologien. Und ganz ehrlich, ich habe mich in letzter Zeit gefragt, hat das vielleicht mit dem zu tun, dass sie weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennen? Ich sage euch, man kann Theologie studieren, aber gar nicht wirklich hier zu Hause sein, in dieser Schrift. Das geht. Man studiert so viel und redet so viel über Gott. Ich weiß noch, eine unserer ersten Lektionen haben sie uns gesagt, am Theologiestudium, haben gesagt, generell, je mehr man über Gott spricht, desto weniger spricht man mit Gott. Je mehr man über Gott spricht, desto weniger spricht man mit Gott. Ich wünsch mir für dein und mein Leben, dass dein Gebetsleben, dein Leben, und ich sehne mich so danach, wenn ich das predige, ich wünsche, da predige ich zu mir. Ich wünsche mir, dass ich da ganz zu Hause bin in dieser Schrift. Wenn niemand schaut, zu Hause auf meinen Knien, wenn niemand hinschaut, ich und mein Vater, und ich bin mit ihm und frage nach dieser Kraft, ich frage nach Offenbarung von dieser Schrift. Das ist mein Gebet. Ich will euch ein Zeugnis erzählen, und gerade gestern habe ich gehört, das Wort Zeugnis bedeutet eigentlich so quasi, tu es wieder. Es ist eigentlich etwas, was Gott, wenn man das erzählt, es ist ein Zeugnis, hey, wir wollen es wiedersehen. Gott kann es wieder tun. Und ich habe gerade ein Sozialpraktikum und ich arbeite dort mit Leuten, die haben viele verschiedene Probleme. Und jemand kam auf mich zu und hat gesagt, hey, ich habe immer Albträume, seit ich klein bin, von Sachen, was mir passiert ist und alles. Ich habe immer Albträume. Ich habe dann angeboten und gesagt, hey, am Abend, bevor du ins Bett gehst, wenn du willst, ich kann für dich beten. Ich glaube an Jesus und ich glaube, dass das was bewirkt. Wenn du willst, kann ich das machen. Und die Person kam dann zu mir am Abend, hat danach gefragt. Sie kam auf mich zu und hat gesagt, hey, okay, ich will, dass du betest. Ich habe für diese Person gebetet und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon von Leuten gebetet, wo ich irgendwie Eindrücke hatte oder ich habe irgendwas gespürt oder da war nichts. Und ich habe gedacht, okay, ja, dann gute Nacht. Und sie ging und am nächsten Morgen kam diese Person und sie kam auf mich zu und ich habe gesagt, und wie war eigentlich deine Nacht? Und sie hat gesagt, sie war super. Ich hatte keinen Albtraum. Es berührt mich. Es berührt mich, weil es da nicht um mich geht in diesem Zeugnis. Weil es waren nicht meine Worte, die ihr seit ihrer Kindheit, sie hatte seit ihrer Kindheit Albträume. Sie hat mir gesagt, das war ihre erste Nacht, wo sie keine Albträume mehr hatte. Das bin nicht ich, aber das, was es war, ist die Kraft Gottes. Gott war aufgekreuzt, tut mir leid. Gott war aufgekreuzt in ihrem Leben, hat sie berührt. Bei einer anderen Person durfte ich auch beten. Ich durfte meine Hand bei ihm auf die Schulter legen. Und ich habe immer wieder mal gesagt, ey, schau mal, ich kann nicht so viel für dich machen, aber was ich kann, ich könnte für dich beten. Und er hat immer wieder abgelehnt. Und einmal hat er es zugelassen und ich durfte das machen. Und es war so berührend. Als ich meine Augen öffnete, saß diese Person da und sie war Tränen überströmt. Und hat gesagt, hey, ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich fühle wieder mal seit langem etwas. Oh, Freunde, ich erzähle euch das nicht, wirklich nicht, damit ihr irgendwie hier sitzt und denkt, wow, krass, oder wow, der kann beten, oder nein, gar nicht. Ich erzähle es, weil ich einen Gott habe im Himmel, der riesig ist. Und dieses Lied, wo wir gesungen haben, hey, so groß ist der Herr. Glauben wir das in unserem Herzen? Ich war letztens in einer Situation, die hat mich eher ein bisschen bedrückt und mitgenommen. Und ich muss ehrlich sagen, eines Abends lag ich wieder in meinem Bett und wenn ich in meinem Bett liege, dann sehe ich so aus dem Fenster und ich sehe die Sterne. Und ich habe gedacht, was macht das, in welcher Situation ich bin? Wie klein ist meine Situation für einen Gott, der das Universum schafft? Wie klein ist meine Situation für einen Gott, der die Sterne kennt, der die Sterne an den Himmel am Platz gestellt hat? Wie klein ist meine Situation? Es braucht eine ganz kleine Berührung von Gott und alles verändert sich in meinem Leben. Wie groß ist unser Gott? So groß bist du, Herr. Und ich sehne mich danach, dass wir wieder in dieser Kraft gehen können. Als Jesus seine Jünger ausgesandt hatte, da hat er auch ihnen gesagt, hey, es wird eine Kraft auf euch kommen, ihr werdet gehen, Dämonen austreiben, Kranke heilen, es werden sehr viele Zeichen euch folgen, den Jüngern werden diese Zeichen folgen. Und ich sehne mich, dass wir wieder eine Zeit haben, wo wir das sehen. Ich sehne mich danach nach einem Gott, der sich wieder manifestiert. Nicht, damit Leute kommen und sagen, boah, Dominik, das hast du gut gemacht. Nein, was ich sehne ist, ich sehne mich danach, wie Gott in Menschenleben reinbricht. Ich sehne mich danach, wenn ich mit Leuten über den Glauben spreche, ob ich im Fitness bin oder wo auch immer, ich sehne mich danach, dass sie nicht einfach sagen, wow, das ist mega schön, wow, du hast deinen Weg gefunden, wow, das ist cool. Nein, ich sehne mich danach, dass sie sagen, hey, wie kann ich das haben? Wow, ich spüre, da ist was anderes. Nach dem sehne ich mich, nach einer Kraft, nach etwas, das sie spüren, hey, wow, der ist anders. Und ich will noch in Apostelgeschichte gehen. In Apostelgeschichte 1,8. Ihr merkt, dass das Thema Kraft, das ist bei mir einfach so, das ist auf dem Herzen. Also ich könnte auch über andere Sachen predigen, aber als ich in Guatemala war, da hatte ich, da ging ich weg, war dort und ging dann weg von meiner Sprachschule, habe ich da noch gemacht. Ich habe probiert, Spanisch zu lernen, erlernen, probiert. Ich bete noch, dass es wiederkommt und besser. Aber so viel Mal, ich war nur dort. Ich war dann so an einem schönen Ort und ich habe immer wieder mal die Bibel gelesen, aber eigentlich, was ich gelesen habe, war einfach dieser Vers, Apostelgeschichte 1,8. Weil ich gesagt habe, Herr, ich sehne mich nach dem. Ich sehne mich nach dem, dass wir Kraft empfangen. Das heißt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria, bis an das Ende der Erde. Ich sehne mich danach, weil am Schluss geht es ja nicht darum, dass wir hier einfach ein schönes Leben haben auf dieser Erde, sondern wir wollen Leute in dieses Königreich Gottes einladen. Und er hat den Jüngern dazumals gesagt, hey, bleibt noch hier, ihr müsst diese Kraft empfangen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde es so ein schöner Vers, ich finde ihn so kraftvoll, aber ich habe wahrscheinlich die Tiefen dieses Verses noch gar nicht verstanden. Was das bedeutet, was hier passiert ist, wenn wir nachher weiterlesen, da kam der Heilige Geist und dann kam er auf diese Leute und Petrus fing an zu predigen. Er predigte und dann hieß es, dass 3000 Leute, wahrscheinlich, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wahrscheinlich waren das nur Männer, aber 3000 Leute wurden dann getauft. Sie hatten gefragt, stellt euch mal vor, Petrus predigt vor den Leuten, riesig, Scharen. Die haben gesehen, was passiert. Die Leute haben gesagt, die sind alle crazy, die sprechen in verschiedenen Sprachen. Die sind alle durchgeknallt. Und dann hat er angefangen zu predigen. Und was er predigt, ist den Leuten so eingefahren. Und das waren, bin ich überzeugt, das waren nicht nur seine Worte. Aber es waren seine Worte mit Vollmacht, mit dieser Kraft verbunden. Es war der Heilige Geist, der bei Leuten angeklopft hat. Und die Leute fragen, was sollen wir tun? Und er sagt ihnen, kehrt um und lasst euch taufen. Was für eine krasse Geschichte. Und wir wissen von Erweckungen, die sind in der Vergangenheit, dass das, was hier passiert ist, ich glaube 100%, dass das geschehen ist. Und wir wissen auch von jüngeren Zeiten, es gab Erweckungen in Amerika, in Schottland, immer wieder brach etwas auf. Und ich jage nicht Erweckung nach. Ich jage Jesus Christus nach, aber ich will sehen, wie Menschen durch mein Leben berührt werden. Ich will das sehen. Und ich frage dich, kennst du diese Kraft Gottes? Kennst du diese Kraft Gottes oder sehnst du dich noch mehr danach? Ich glaube, es gibt immer noch mehr. Ich habe Gott schon gesehen. Ich habe schon gesehen, wie er Menschen berührt, wie Menschen geheilt wurden. Ich habe das schon gesehen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war punktuell in meinem Leben, als ich das gesehen habe. Aber ich will das noch mehr sehen. Und wenn du hier bist, dann sage ich dir eins, wenn du das noch nicht gesehen hast, Scham, Anklage, Verurteilung, das gibt es nicht bei Gott. Wenn du hier bist und du sagst, okay, ich habe das noch nicht gesehen, aber Gott, wenn wir das sehen können, dann will ich mein Herz aufmachen. Gieß in mein Herz rein, Vater im Himmel. Und ich will sehen, wie Menschenleben berührt werden. Am Schluss geht es darum, dass wir Menschen in sein Königreich einladen. Du und ich, wir sind berufen, alttestamentlich gesprochen. Früher hat eigentlich Gott das Volk Israel berufen, um ihm zu dienen. Und dann hat er einen Teil rausgenommen, die Leviten. Ein Teil und hat gesagt, ihr seid meine Priester. Ihr seid meine Priester, die Vermittler zwischen Gott und Mensch. Das ist krass, das Bild ist krass. Die Priester sind Vermittler zwischen Mensch und Gott. Und dazu mal war es noch nicht so, bevor Jesus kam, dass einfach jeder Zugang hatte zu Gott. Sondern Gott hat Leute bestimmen, die durften den Dienst im Tempel, zuerst beim Zelt, dann auch beim Tempel verrichten. Und sie dienten Gott. Und dann einmal im Jahr durfte einer ins Allerheiligste rein. Er durfte bei Gott sein. Nicht jeder kam da lebend wieder raus, weil die Heiligkeit von Gott so stark war. Das ist das Bild vom Alten Testament. Entschuldigung. Das Bild vom Alten Testament. Jetzt im Neuen Testament bist du und ich, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind diese Priester. Wir sind diese Leute, die vermitteln dürfen zwischen Gott und Mensch. Ist es nicht krass? Wir haben jeden Tag, 24/7, hast du und ich Zugang in das Allerheiligste. Wieder gesprochen mit diesem alten Bild. Nicht, dass es diesen Tempel noch gibt, aber du und ich, wir können jeden Tag mit Gott zusammen sein. Und wir sind berufen, mit ihm dieses Königreich zu bauen. Ich habe so Freude im Herzen, wenn ich das höre. Dass Gott mich beruft. Mich? Er hätte auch andere können. Aber er hat schon in der Bibel eigentlich Leute berufen, die vielleicht nicht die qualifiziertesten waren. Dann hat es auch für mich einen Platz. Und dann beruft er uns in diese Priesterschaft und er beruft uns zu heiligen Söhnen und Töchtern. Wir haben diese Funktion, Priester zu sein, und das ist wunderbar, aber dann geht es noch weiter. Unsere Identität ist noch viel stärker, sondern er sagt, ihr seid meine geliebten Söhne und Töchter. Jesus ist der Erstgeborene unter Gottes Söhnen, das ist krass. Du und ich, glaubst du das, dass du der geliebte Sohn bist vom Vater im Himmel? Die geliebte Tochter vom Vater im Himmel. Zu jeder Zeit hast du die Krone auf und das königliche Gewand. Jederzeit, versteht ihr, ein schönes Bild ist es bei Esther. Bei Esther in der Bibel, als sie war die Ehefrau, er hat sie ganz speziell herauserkoren. Sie durfte die Frau sein vom König, aber selbst sie musste sich beim König anmelden. Und als sie dann kam, und die Geschichte von Esther ist euch vielleicht bekannt, aber als sie dann kam und vor diesem König trat, hat er ihr das Zepter hingehalten zum Zeichen, hey, du bist willkommen. Stell dir mal vor, wir dürfen ohne Anfragen jederzeit zum Vater im Himmel kommen. Und er nimmt uns an. Zu jeder Zeit. Letztens hatte ich ein Gespräch mit jemandem und er hat mir erzählt, wie er sehr talentiert ist. Sehr talentiert in einer Sportart. Und heute geht es ihm nicht so gut. Er ist wirklich an einem Punkt im Leben, wo es ihm nicht gut geht. Und wir hoffen, dass es jetzt wieder aufwärts geht. Aber er ist auch Christ. Und er hat mir das alles erzählt. Und ich hatte dann so einen Eindruck, ich soll ihn fragen, hey, wie glaubst du, dass denn Gott über dich denkt? Weil er mir erzählt, dass er so talentiert war, Gott hat ihm alles vorbereitet zum groß herauskommen und er war immer besser als andere und Und er hat alles verbockt in seinem Leben. Und dann fragte ich ihn, wie denkst du denn, dass Gott über das denkt? Es war eine kurze Zeit Pause und dann sagte er, ich denke, er sagt mir, du ernst, was du gesät hast. Als er das gesagt hatte, schon da kamen mir Tränen und ich habe ihm gesagt, hey, hol mal deine Bibel raus. Er holte seine Bibel und ich habe ihm gesagt, lass uns zu Lukas 15 gehen. Vielleicht kennt ihr das, aber Lukas 15 ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Lass uns kurz dahin gehen. Und er sagte, ah ja, ja, das kenne ich. Und ich habe gesagt, hey, lese das mal. Und als er das gelesen hatte, oder als er am Lesen war, mir kamen nur noch die Tränen, weil ich gedacht habe, verstehst du es nicht? Verstehst du es nicht, dass Gott uns nicht unsere Fehler vorhält? Wenn du zu Gott kommst, dann sagt er dir nicht, oh, weißt du, du musst noch das zuerst machen. Weißt du, du musst noch ein paar Tage mit deinem Gewissen kämpfen, dann kannst du kommen. Nein, es heißt, wenn wir umkehren in unserem Herzen, umkehren heißt mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Leben, was du bist. Das ist, ich drehe mich um, ich kehre um, ist einfach, du sagst, ey, ich bin falsch gelaufen in die falsche Richtung, ich drehe mich um und ich wende mich wieder zu diesem Gott hin. Das ist Umkehr. Und es ist nicht einfach ein, oh, sorry Gott, es tut mir leid, ich habe da was falsch gemacht und dann gehst du und machst es wieder. Aber es ist ein, Gott, bitte hilf mir. Und was ich angefangen habe, ist, manchmal habe ich gemerkt, ich wünschte, ich würde umkehren, aber vielleicht ist es gar nicht so tief. Und ich habe gesagt, Gott, es tut mir so leid, manchmal wünschte ich, dass ich es gar nicht richtig mache. Aber ich bitte dich, führe mich in die tiefste Umkehr. Führe mich in die tiefste Umkehr, dass ich mit dem ganzen Herz, 100%, mit allem, was ich bin, im ganzen Leben dir nachjage. Versteht ihr, Gott kann Ehrlichkeit sehr gut damit umgehen. Gott kann das. Im Gegenteil, er will das. Eines der größten Sachen, die mir Gott gelehrt hat, war auf dem Schiff. Ich hasse Unehrlichkeit bei meinen Kindern. Ich glaube, Gott kann mit allem arbeiten. Ich meine, wir sehen einen Paulus, der ist sogar in die andere Richtung gerannt. Der Paulus, der gar nichts von Gott wollte, er hat die Gemeinde von Gott, die ersten Christen, hat er verfolgt. Und er rann einfach in die total andere Richtung. Gott kreuzte einfach auf, hat ihm nichts getan und hat gesagt, hey, Paulus, warum verfolgst du mich? Und er wurde radikal verändert und rannte in die andere Richtung. Gott kann mit allem was schaffen, aber ich glaube, wenn wir nicht mit unserem Herzen ganz ehrlich zu ihm kommen, das wird sehr schwierig. Aber zurück zu diesem Typen und wir lasen da das Gleichnis. Und ich denke, das Gleichnis, das kennt ihr und ich will einfach noch drauf eingehen, wie dann Gott reagierte. Ja, der Sohn sagte dann aber, er will nach Hause gehen und will seinem Vater sagen, dass ich... Oder ich lese einfach, sorry. Und dann ging der Sohn nach Hause, hatte das ganze Erb verprasst und wenn ihr die Geschichte nicht kennt, dann könnt ihr sie in Lukas 15 in der Bibel nachlesen, genau. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandal an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Schon bevor der Sohn etwas sagen konnte, sah ihn der Vater von der Ferne, wurde innerlich bewegt, sein Magen wurde quasi umgedreht, ihn bewegte das so, lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn, noch bevor der Sohn irgendwas gesagt hatte. Der Vater hat nicht vergessen, was der Sohn getan hat. Er hat es nicht vergessen, er wusste es ganz genau. Und trotzdem war die Güte Gottes das Erste, was dem Sohn entgegenkam. In der Bibel heißt, die Güte Gottes wird die Menschen zur Umkehr bringen. Es ist die Güte Gottes. Es ist nicht sein Zorn. Es ist die Güte Gottes, wenn wir verstehen, wie gut Gott mit uns meint. Und der Sohn bringt seinen Vers, seinen Spruch, den er schon sich ausgedacht hatte, wo er wahrscheinlich überlegt hat, was tönt am besten oder ich weiß nicht was. Der Sohn ist umgekehrt zum Vater zurück, hat umgekehrt. Aber dann der Vater ging gar nicht darauf ein und sagte einfach, holt das beste Gewand, holt den Siegen. Hey, gebt ihm mein bestes Gewand. Ich will, dass jeder sieht, dass das mein Sohn ist. Verstehst du, auf den Vater kam viel Schande. Das wurde wahrscheinlich rumgesprochen, dass sein Sohn einfach das Erbe nahm und abhaute. Die Leute wussten es rundherum, aber der Vater sagte, ist mir egal. Ist mir egal, das ist mein Sohn. Schaut hin, mein Sohn. Und ich gebe dir wieder die Autorität, die du früher hattest. Ich will, dass du den Siegelring hast. Ich will, dass das gemästete Kalb, was wir vielleicht Monate gemästet haben, für einen ganz speziellen Anlass, yes, ich will es jetzt schlachten, weil mein Sohn ist zurück. Ich habe das mit diesem jungen Mann gelesen und ich habe gesagt, so denkt Gott über dich. So denkt Gott über dich. Er hält dir nicht vor, was du alles falsch gemacht hast. Vielleicht hast du vieles falsch gemacht in deinem Leben. Aber er hält dir diese Fehler nicht vor, sondern fragt einfach, willst du umkehren? Willst du wieder in meine Arme kommen? Und ich will hier einen Punkt machen. Ich habe viel gesprochen. Ich habe über die Kraft Gottes gesprochen. Und es ist mein Herzensanliegen, dass du das heute darfst erfahren. Aber ich habe auch auf dem Herzen, dass hier drin wahrscheinlich Leute haben, die einfach beim Vater wieder ankommen müssen. Wenn du heute da bist und du merkst, hey, das bin ich, ich muss einfach wieder in diese Arme fallen zu meinem Vater im Himmel. Dann mach das heute Morgen, wie auch immer das bei dir aussieht. Die erste Person, die ins Paradies kam, war nach dem Johannesevangelium, war das der Mann, der am Kreuz hing. Der Mann, der am Kreuz hing, hatte keine Möglichkeit, sich taufen zu lassen. Ich bin sehr für Taufe, versteh mich. Ich bin sehr für Taufe. Das ist enorm wichtig. Enorm wichtig. Wenn du nicht getauft bist, dann überleg dir, ob du 100% diesen Schritt mit Gott machen willst. Dann lass dich taufen. Aber dieser Mann am Kreuz hing dort und ein Verbrecher hat sich lustig über Jesus gemacht. Und der andere wies ihn zurecht. Und sagte aber dann nicht mal jetzt in diesem Moment Ehrfurcht vor Gott hat. Und dann sagte Jesus, gedenk an mich, wenn du in deinem Königreich bist. Und was sagt Jesus? Bete mir. Nein. Was hat er ihm gesagt? Er hat ihm gesagt, noch heute. Dieser Mann, der konnte nichts, aber gar nichts in seinem Leben wahrscheinlich richtig mehr machen. Er hing in seinem Moment vom Tod, hing er an diesem Kreuz. Es war aus. 5:12, letzte Minute, letzte Stunde geschlagen. Und alles, was er sagt, ist, ich glaube, du bist König. Ich glaube, du bist der Gott. Und Jesus sagt, das ist genug. Schau mal diesen Glauben an, den dieser Mann hatte. Es war gar nicht so viel, aber Jesus hat gesagt, das ist genug. Und so will ich jetzt beten. Ich will beten und nachher, ich freue mich schon riesig, wir werden Abendmahl haben. Ich freue mich so zum Abendmahl haben. Das ist so wunderbar. Freunde, Abendmahl ist genial. Wenn wir uns erinnern dürfen, was Gott für uns gemacht hat. Und ich sage euch, als ich mein Leben diesem Gott gegeben habe. Es war mit 15, ich glaube, auch mein Abendmahl, das ist auch etwas, was sich verändert hat. Seither, ich liebe das Abendmahl einzunehmen und ich will nicht ein einziges einfach einnehmen, weil das eine Tradition ist. Nicht ein einziges. Sondern ich will es einnehmen, mich zu erinnern, was dieser Gott für uns gemacht hat. Und wenn du heute da bist und du merkst, ja Dominik, das bin ich und ich will nachher noch beten, aber dann, hey, nimm heute dieses Abendmahl vielleicht zum ersten Mal ganz bewusst ein und sag, hey, ja, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche einen Retter. Ich brauche jemand. Ich brauche jemand, der mein Herz errettet. Ich brauche jemand. Das bin ich. Ich war christlich aufgewachsen, aber ich brauchte einen Retter. Ich musste einen Retter haben. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Versteht ihr das? Ich bin christlich im Hause aufgewachsen. Meine Eltern sind gläubig, aber es gibt keine Enkelkinder bei Gott. Es gibt nur Kinder. Nur solche, die einen Platz am Herzen haben beim Vater. Der ist für alle. Sein Herz ist riesig, seine Arme weit. Aber wenn du heute da bist, dann nimm ganz bewusst dieses Brot ein. Danke Gott, dass er für dich gezahlt hat, diesen Tod. Und nimm dieses Blut ein im Wissen, dass dieses Blut, wie es in der Bibel heißt, dich reinwascht. Nimm diesen Saft ein. Und danke Gott, dass du komplett rein bist. Er hat dich nicht 99% reingemacht. Und etwas hält er dir vor Ort 100% gegeben. So lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, du weißt ganz genau, was in unserem Herzen vorgeht. Ich ehre dich, Vater. Und ich bitte dich, dass du das jetzt einfach machst, was du machen willst. Ich bitte dich, dass du diesen Leuten, die nochmal merken, ja, ich muss davon etwas ganz konkret umkehren, dass sie das heute machen dürfen. Ich bitte dich, dass Leute, wo vergessen haben vielleicht, dass sie einfach geliebte Söhne und Töchter sind, oder dass du ihnen das einfach nochmal offenbarst. Und ich bitte dich, dass wir in Freuden dieses Mahl einnehmen dürfen. Und ich bitte dich, dass diese Leute, die sich so nach Kraft sehnen, um mehr Mut zu mit anderen über dich sprechen, ich bitte dich, dass du ihre Herzen füllst mit deiner Gegenwart, dass du mein Herz füllst mit deiner Gegenwart. Dass wir so durchdrängt sind von deiner Güte, von deiner Barmherzigkeit, von deiner Liebe für andere Menschen, dass wir nicht können, wie einfach über dich zu sprechen mit anderen und Menschen einzuladen in dein Reich. Vater im Himmel, ich bitte dich für mehr von deinem Geist. Gieße dein Geist mehr über uns aus. Wir sind hungrig und ich danke dir so viel mal für diese Gemeinde, die eine betende Gemeinde ist. Im Namen Jesu. Amen.